Daniela Kaiser, vor 2 Monaten haben wir deinen Raum eingerichtet im Bündner Kunstmuseum in unserem Labor. Eine Ausstellung unter dem Titel Oregano. Wenn du jetzt zurückdenkst an die Aufbauzeit, an deine Arbeit, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Zuerst kommt mir in den Sinn die wunderbare Aufbauzeit, auf dem Boden zu sitzen, 2 Wochen lang zu malen und in der Nacht im Hotel Post sehr tief zu schlafen.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen.
Daniela Kaiser, du bist eine Künstlerin, Schaffhausen aufgewachsen, warst in Kunstschulen, warst viel unterwegs, bist gereist und hast verschiedene Ausstellungen an verschiedenen Orten gemacht, auch große installative Arbeiten. Es gibt Fotoarbeiten von dir, es gibt ganz verschiedene Medien. Wir haben dich eingeladen, eine Ausstellung oder eine Arbeit für einen Raum zu machen bei uns im Bündner Kunstmuseum. Und du bist eigentlich von 2 Seiten, so wie ich das miterlebt habe, an diesen Raum gegangen, indem du einerseits ein Interesse an Sprache, an Übersetzung aktiviert hast, was dich länger beschäftigt, und das hier jetzt speziell oder spezifisch machst im Bündner Kunstmuseum, weil wir ein Ort sind, wo 3 Sprachen gesprochen und gepflegt werden, mindestens, wenn nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist die Arbeit geprägt von einer zeichnerischen Arbeit, von einer Arbeit mit dem Raum, mit einem großen Bodenbild. Du hast das eingangs erwähnt, 2 Wochen lang auf dem Boden knien und malen. Was ist dein Zugang für, wie gehst du vor, wenn du eine solche Einladung hast, einen Raum kennst und dann dich darauf einlässt und eine Arbeit entwickelst?
Also es sind ja sehr unterschiedliche Zugänge, die ich habe, nicht? Also das eine ist ja mein Glück, dass das Haus so viele Sprachen so bewältigt. Ist ja auch mit sehr viel Aufwand verbunden, all die Pflege dieser Sprachen. Und das war natürlich für mich ein großes Glück, endlich das mal zusammenzubringen, all diese Adern von Sprache und Fotografie und auch die Bodenfarbe neu zu kreieren, direkt für diesen Ort. Da fließt einiges zusammen. Das ist so wie soll ich das beschreiben? Vielleicht sind das auch Zustände, so wie kleine Amokläufe, die sich dann aber wieder kristallisieren, bis es dann zu so einem Raum kommt, nicht?
Wenn Besucherinnen und Besucher in diesen Raum kommen, hat man primär mal ein sinnliches Erlebnis. Es gibt diese großflächige Bodenzeichnung, es gibt 5 große Fotografien an den Wänden. Man hat das Gefühl, der Raum im ersten Obergeschoss des Erweiterungsbaus, der fliegt, der schwebt. Also man taucht in ein etwas sehr Sinnliches ein. Die Zugänge, die du beschreibst, die du benennst, die erfahrbar sind, wenn man sich länger mit dieser Arbeit auseinandersetzt, die haben ganz andere Ursprünge. Also es ist vielleicht nicht primär das Sinnliche. Wie bringst du diese Geschichten zusammen, dass du dich so intensiv mit bestimmten Themen auseinandersetzt, mit Sprache auseinandersetzt und dann als bildende Künstlerin uns ein solches Erlebnis schaffst?
Bodenbilder sind schon seit längerer Zeit sehr wichtig für mich. Es sind immer temporäre Bodenbilder. Es gibt so Urfassungen, da kamen sie ganz anders daher, eher so mit Gläsern, Medikamentenproben, Diapositive, Scheinwerfer. Da war so eine Inszenierung in der Skulpturenhalle an der Art Basel zum Beispiel. Und gibt es 11, out of the blue, gibt es 11 verschiedene Fassungen in der Zwischenzeit. Also meine Beziehung zum Boden war immer schon nahe vorhanden. Und ich kam jetzt in dieses Haus und habe entdeckt, dass auf diesem Boden so diese kleinen weißen Pixel sind. Das sind so diese geschliffenen Kieselsteine in diesem Terrazzo-Boden. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen, dass da schon was vorhanden ist, denn der Raum selber ist ja einfach 10 auf 17 Meter, nur 3,50 Meter hoch. Und es war mir schon klar, ich suche natürlich nach Identität vom Raum. Und auch die 3,50 Meter in der Höhe wollte ich natürlich öffnen. Das ist ja eher tief eigentlich. Also ich habe mich sehr mit diesem Raum beschäftigt, auch mit dem Eintreten. Es gibt ja zwei Eingänge. Einer geht übers Treppenhaus und dann tritt man in den Raum. Und der andere geht über den Lift und dann tritt man in den Raum. Da gibt es noch so Vorbereiche. Und dieses Eintreten, da war ich mir immer bewusst, das muss was Krasses sein. So, das muss so sein, dass den Gästen ein bisschen so auch wie so der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, dass es möglich wird, in eine neue Welt zu kommen, von dieser Kreation ein.
Es ist ja nicht, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, es ist überwältigend, es ist überraschend auf jeden Fall, wenn man in diesen Raum tritt mit dieser Bodenzeichnung. Du sprichst von einer Kreation. Wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, was man sieht oder nicht sieht, was man erahnt oder nicht erraten kann. Und dann sind diese Fotografien von indischen Bodenzeichnungen. Man sieht eigentlich nur Füße von Frauen und von Männern, die auf diesem Boden barfuß unterwegs sind. Und die sind dann irgendwo abgeschnitten. Also die schweben quasi oben raus aus dem Raum. Das ist auch nicht Spektakel. Es ist ja eigentlich eine stille Ausstellung und trotzdem ist sie sehr einprägsam, sehr bildkräftig, wenn man da reinkommt. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist. Mir geht es nicht so, dass es mir den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern es vereinnahmt einen. Es nimmt einen in Bann, es zieht einen in diesen Raum rein. Du hast vorhin erwähnt, dass du dich immer wieder mit Bodenarbeiten beschäftigt hast, dass dich der Boden interessiert, eines Ausstellungsraumes oder eines Kirchenraumes, wie in Bellelay im Kanton Jura, wo du eine große Arbeit auf dem Boden gemacht hast. Und dann bist du eigentlich mit diesem Interesse nach Indien gereist und hast die indischen Bodenzeichnungen, die auf der Türschwelle von den Frauen jeden Tag neu mit Reismehl gemacht werden, studiert und fotografiert und bist mit einer reichen Ernte an Bildern von diesen Zeichnungen zurückgekommen und hast die hier jetzt integriert. Warst du zum ersten Mal in Indien? Was hat dich dann speziell dahin geführt, um das zu sehen?
Ja, also das erste Mal, wo ich mit dieser Bodenfarbe, dieser Kreation in Bellelay, da war dann auch noch der Pferdeurin dabei und der Kalk und so vor Ort. Das hat sich dann verbunden mit dem Ort. Da habe ich ja diese Farbe kreiert und direkt auf diesen Boden gemalt. Und erst nachher habe ich eigentlich per Zufall entdeckt, dass es Kolams gibt, nicht, in Tamil Nadu. Und dann war für mich eigentlich klar, ich möchte dem einfach nachgehen, weil das... Ich habe dann viel gelesen, oder? Also, dass irgendwie vor Sonnenaufgang 10.000 Millionen von Frauen, also unzählige, die stehen auf und träumen vielleicht schon, wie ihr Kolam dann aussehen wird. Sie stehen auf und machen das vor dem Haus, auf der Schwelle zur Straße. In der Zwischenzeit ist das sehr auch interessant, weil es werden so viele Highways gebaut und diese Schwellen verändern sich. Das war eben dann schon sehr spannend, denn ich war ja mit dem Fahrrad unterwegs und wollte möglichst nahe am Boden bleiben eigentlich für diese Recherche. Und ich habe dann auch mir schon überlegt, was mache ich jetzt da? Also ja, ich lebe in Zürich und es ist die erste Indienreise so überhaupt. Und ich habe dann gelesen, eben, dass alle diese Einflüsse eigentlich aus der tamilischen Kultur kommen. Die kamen dann eben nach Südostindien. Sie sind dann aber auch nomadisch gewandert. Also man findet die Kolams auch in England, logischerweise dann nicht. Oder eben auch, ich habe dann auch jemanden kennengelernt und sie macht die Kolams in Amerika. Also das Kolam hat so was, das eben immer temporär gedacht ist und man kann es so mitnehmen. Es ist einfach Reismehl, das eine Zeichnung hinterlässt. Und ich habe mich dann so wie in diese nomadische Tradition so begeben. Also so, oder ich habe mich so selber eingeladen eigentlich in diese nomadische Tradition.
Diese Kolams, diese Bodenzeichnungen, wie du sie beschrieben hast, die sind sehr ornamental. Mit ganz verschiedenen Ornamenten weiß man etwas über die Bedeutung dieser Zeichen.
Ja, da gibt es halt natürlich eine ganze Wissenschaft über die Bedeutung der Zeichen. Und was für mich besonders interessant ist, dass diese Bedeutung eigentlich, also das ist nicht abgeschlossen, sondern die entwickeln sich, diese Kolams, diese Zeichnungen. Also es kommen jetzt auch Mickey Mouses vor oder so Enten habe ich auch gesehen, ganz viele so Motive oder auch so Tinkerbell-Sachen, also einfach Sachen aus dem Alltag, die jetzt in diese Kolams einfließen und dass sich diese Sprache von den Kolams eben auch immer entwickelt und je nach Ort oder Land, wo das Kolam dann eben gezeichnet wird, entwickelt sich es auch wieder anders und es passt sich an und das hat mir schon also eine Freiheit gegeben natürlich jetzt für diesen Oregon-Raum, oder?
Also das heißt, diese Zeichensprache ist wie eine Art Alphabet, oder eine Sprache, die sich ständig verändert. Und das lässt uns jetzt die Brücke schlagen zum zweiten Zugang. Du hast in dieser Ausstellung liegt ein kleines Büchlein auf mit Newslettern der Vereinigung für Gebärdensprache, mit immer neuen Begriffen, die in die Sprache eingeführt werden müssen, weil ja die Sprache sich wandelt, weil Themen auftauchen in der Gesellschaft. Und das interessiert dich auch schon seit längerer Zeit. Du sammelst diese Newsletter, du beschäftigst dich mit der Gebärdensprache. Was ist da dein spezifisches Interesse? Wie bist du darauf gekommen, dich damit auseinanderzusetzen?
Ja, es ist auch in der Gebärdensprache, gibt es auch, so wie bei den Kolams, einfach eine Vielfalt von Sprachen. Also wenn ich jetzt reise zum Beispiel und ich spreche kein Tamilisch, dann bin ich auf meine Gebärden angewiesen. Das Sammeln dieser Newsletter, das mache ich schon länger. Ich habe das einmal entdeckt, dass das sehr spannend ist. Und in diesen Newslettern werden immer neue Gebärden wieder überarbeitet oder neu eingefügt. Und das widerspiegelt natürlich sehr schön auch unsere Zeit, was uns Menschen im Monat Mai 2026 zum Beispiel beschäftigt. Und ich habe das so als lose Sammlung immer so geprintet auf meinem Printer und aufbewahrt. Und aus dieser Sammlung ist so ein kleines Heft entstanden. Das ist so ein Handheft, mit dem kann man eben auch in diesen Raum gehen und spazieren, gehen, lesen und kann verweilen.
Kann man denn diese beiden Interessen, die kommen jetzt zusammen in diesem Raum, und wenn ich mir jetzt überlege, was heißt das eigentlich? Es sind die indischen Zeichen, die sich der Zeit anpassen, gesellschaftlichen Veränderungen anpassen und auf der anderen Seite die Gebärdensprache jetzt im deutschsprachigen Raum, wie dieser Newsletter ist, aber es verändert sich auch. Es geht also um Alphabet, es geht um Zeichen, es geht um Transformationen, Übersetzungen, Adaptionen, auch in unserer heutigen Zeit, das ist ja eigentlich oder parallel zu den Entwicklungen der Zeit, das ist ja eigentlich ein Grundthema der bildenden Kunst oder der Kunst überhaupt. Verstehst du das so in einem übertragenen oder fast metaphorischen Sinn?
Ja, das ist natürlich schon sehr zentral. Und was natürlich besonders auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass das Nicht-Verstehen gehört ja auch zur Sprache, dass man sich eben nicht versteht oder dass man nicht weiß, was dieses Zeichen bedeutet oder diese Geste oder das Missverständnis. Also für das soll es eben in diesem Raum wirklich auch mal Raum geben, zum sich dem aus, also dass wir uns dem ausliefern. Und da kam ich eben, wie am Anfang gesagt, so schon auch an Grenzen, so mit so Amok-Zuständen, wo sich alles sehr verdichtet, um eben ein Verständnis zu formulieren.
Wenn man in deinem Raum steht, sucht man vielleicht nach Orientierung. Eben, man hat diese schwebende Figur, man hat die Bodenzeichnungen, also es geht nach oben, es geht nach unten. Und die Bodenzeichnung selbst in dem Raum, die du in Knochenarbeit 2 Wochen lang kniend aufgetragen hast, sucht man eine Orientierung. Man versucht, das zu lesen, man versucht, es zu verstehen, man versucht, sich zu orientieren darin und findet vielleicht Anhaltspunkte, dann verliert man sie wieder. Du sprichst von einem Konstrukt. Wenn ich in Einführungen oder vor der Presse formuliert habe, es sei quasi ein großes Landschaftsbild, hast du mir immer etwas widersprochen, ganz sanft gesagt, nein, es ist ein Konstrukt. Wie offen möchtest du das halten, diese Bodenzeichnung oder ich sage jetzt doch dieses Bodenbild?
Ja, es ist konstruiert, also es besteht aus vielen Erfahrungen, vielen Bildern, vielen Fotografien, die sind übereinander gelagert. Dann kommen diese Sprachlinien dazu, die sich dann in einzelne Wörter so weiterentwickeln. Ich habe ja die in den Kleinbuchstaben, aber so in einer Schnürli-Schrift notiert. Diese Überlagerungen, diese Schichtungen, diese Ebenen sind eben schon sehr wichtig. Und es gibt einfach sehr viele Ebenen in diesem Bild, nicht? Die so jetzt durch die Technik von dieser Malerei mit dieser Farbe als ein Bild umgesetzt wurden.
Das ist in dem Fall schon richtig zu sagen, das ist dann so quasi eine Landkarte, in der man sich orientieren muss, wenn man diesen Raum begeben muss, sich oder man sucht automatisch Orientierung. Das würdest du schon auch so, man ist nicht verloren, aber man orientiert sich, man begegnet dem und ist ein Stück weit auf sich selbst geworfen, ein Stück weit sucht man Anhaltspunkte. Das gibt ja schon eine ganz spezielle Erfahrung auch für die einzelnen Besuchenden, die in diesen Raum kommen. Du liest das auch oder ist das für dich auch ein Angebot der Orientierungssuche, der Orientierung überhaupt?
Also es gibt viele Möglichkeiten, sich in diesem großen Bodenbild festzuhalten. So. Es hat auch sehr viel Struktur. Es hat diese Wörter natürlich, an denen kann man sich sehr gut festhalten. Das sind ja Wörter aus der Gegenwart, die uns beschäftigen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich festzuhalten, aber trotzdem auch abzustürzen und sich wieder halten. Also es hat so Dynamik, nicht? Das Ganze.
Es ist erstaunlich, wenn man die Besuchenden beobachtet, wenn sie in diesen Raum kommen, dass es eine Irritation gibt. Darf man da rein? Darf man das begehen? Muss man die Schuhe ausziehen? Also es verändert das Verhalten einfach, wenn man in diesen Raum kommt. Und das finde ich eigentlich primär etwas ganz Schönes. Auf der anderen Seite ist dieser Raum eine Bühne. Wir machen verschiedene Veranstaltungen. Das war dir von Anfang an wichtig, dass es nicht eine Ausstellung ist, die man quasi von außen betrachtet, sondern dass man sie als Teil versteht eines Programms. Wir hatten ein Konzert in diesem Raum und haben dieses Konzert gleichzeitig, die Lieder, die Musik gleichzeitig übersetzt in die Gebärdensprache. Gibt auch wieder Übersetzungen, neue Linien. Wir werden eine Literaturveranstaltung machen, wir werden eine Dichterlesung machen, wir werden ein Gespräch machen mit dir und einer Schriftstellerin zusammen. Wie wichtig sind dir dann solche performativen, momentanen Events quasi in diesem Raum? Wie verstehst du diesen Raum als Bühne? Was meinst du damit genau?
Also es ist ein Raum für eben Spielraum, oder? Das ist schon sehr wichtig, nicht, dass ich diesen Raum eigentlich auch öffne. Er ist ja temporär, das heißt, er ist nur für, ich glaube, 3 Monate. Dann löst sich das alles wieder auf. Und natürlich, also diese Erfahrungen, Dialoge, das ist sicher auch ein Teil, um diesen Raum weiterzutragen. Also es ist so wie vielleicht auch, wenn man sich Geschichten weitererzählt. Und es ist einfach sehr interessant, diese Begegnungen in diesem Raum mit diesen mit diesen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, so wie sie so professionell wirklich übersetzen, auch mehr zu erfahren. Ich erfahre viel mehr, ich weiß jetzt viel mehr, als bevor die Ausstellung eröffnet wurde. Also es ist auch ein Raum der Weiterbildung und meines Sprachschatzes natürlich, Vokabular. Also diese Dynamik ist schon für dieses temporäre Projekt, das liegt mir schon sehr am Herzen so.
Also es ist nicht nur, aber auch für dich eine ganz besondere Erfahrung, eine solche Ausstellung zu machen. Das ist nicht ein Angebot an die Besucherinnen und Besucher des Museums, sondern es ist für dich selbst ein Experiment.
Ja, also das ist ja das, was am Anfang eines Projektes, weiß ich auch nicht wirklich, wo führt das hin, nicht? Ich lasse mich dann wirklich einfach fallen in dieses ganze System von Ebenen, Welten, Gedanken und kraule mich so durch diese, durch diese Ebenen eigentlich, um so ein Projekt dann fertigzustellen. Und wenn ich natürlich dann sehe, dass das, was auch zurückkommt, oder? All die Gespräche oder wie das Eintreten ist wirklich, das war für mich auch ein großes Erlebnis. Ja, oder wenn jemand reinkommt in den Raum und sich einfach mal so dreht, nicht? Es gibt so Bewegungen, die ich auslöse, visuell, bildnerisch, künstlerisch, die ich nicht im Konzept angedacht hatte. So, und das ist natürlich dann schon sehr schön, wenn das Konzept über sich selber hinaustritt in ein eigenes Werk. So.
Du hast nach deiner großen Arbeit für Bellele, für diese Kirche, bist du nach Indien gereist, hast diese Bodenzeichnungen studiert, fotografiert. Jetzt sind sie, sage ich jetzt, ein erstes Mal eingeflossen in eine Arbeit, in eine Ausstellung, hier temporär im Bündner Kunstmuseum. Hast du vor, an diesen Ideen weiterzuarbeiten, oder ist das für dich jetzt mal ein Punkt gesetzt?
Ja, also es ist ja eigentlich eine raumvariable Installation, Rauminstallation. Das bedeutet, also wenn jetzt der Boden 10 Quadratmeter größer ist, wäre es sicher denkbar, eine weitere Variation zu erarbeiten. Die wäre dann sicher wieder anders, je nach Ort, weil ich ja auch immer gern auf diese Orte so eingehe. In sich, in der Struktur schlussendlich ist vieles vorhanden. Da braucht es nur noch so maßgeschneiderte Veränderungen. Aber die Grundstruktur, die ist natürlich jetzt für diesen Oregano-Raum eigentlich schon fix.
Du hast erzählt, dass für Bellele du Kalk und Pferdeurin in die Farbe gemischt hast. Das ist ein Gebiet, wo sehr viele Pferde hat, also Pferdezucht wichtig ist. In Chur mischst du Oregano in die Farbe ein. Das hat jetzt weniger mit besonderen Plantagen hier in der Gegend zu tun, sondern hat einen anderen Hintergrund. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, genau, in der Farbe. Also es gibt in der Farbe auch physischen Bezug zu hier. Es hat Leitungswasser mit CO2 angereichert. Und Oregano hat es auch in der Emulsion, also in der Farbe. Ist ein Gewürz, ist ein Duft. Gibt es praktisch überall auf der Welt. Das fand ich schon sehr interessant. Also da, wo es so, also fruchtbar ist, natürlich, oder? Oregano kommt eben in einem dieser Newsletter vor, und am Anfang war das der Titel und der hatte sich gehalten bis zum Ende. Da kam einfach nichts nach, oder?
Also mich hat ja interessiert, ich habe das auch mal quasi in meiner Einführung an der Eröffnung gesagt, dass Oregano, wenn man so diesen Begriff einfach hört, dann denkt man an ein Kraut, man denkt an ein Gewürz, einen Geschmack, man denkt an eine Farbe. Also hat ganz verschiedene Implikationen. Und Wir haben ja damals diese Eröffnungsreden, Begrüßungen auch übersetzen lassen in die Gebärdensprache. Und ich habe dann das versucht zu erklären, eben diese verschiedenen Dimensionen, die Oregano, der Begriff, in uns auslösen kann. Und dass mich das natürlich auch interessiert, wie man das jetzt in der Gebärdensprache übersetzt, welchen Aspekt nimmt man auf. Und ich habe dann nachher nachgefragt und die Antwort war, ich habe es nicht übersetzt, sondern ich habe es quasi mit Buchstaben nachgeschrieben für die Gehörlosen. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, dass man das Wort in seiner Abfolge der Buchstaben liest. Also es liegt viel drin, in jedem Wort, das wir verwenden. Und Oregano hat da ganz spezifische Dinge ausgelöst, auch für deine Arbeit hier.
Ja, es stellt sich ja die Frage, wie kann ich einen Duft übersetzen? Wie kann ich einen Duft beschreiben? Also, oder wie kann ich jemandem eine Farbe beschreiben zum Beispiel? Oder einen Ton, eine Akustik beschreiben? Ja, es ist ja immer die erste Erfahrung, die eigentlich so wichtig ist, nicht? Es kann gut sein, dass Oregano eigentlich so jetzt auch als Klang so funktioniert in diesem Raum.
Du hast ganz am Anfang, als wir über dieses Projekt sprachen, mir Videoaufnahmen oder Standbilder von Videoaufnahmen gezeigt von einer Übersetzerin, Lisa Arthe, die Gebärdensprache macht, und du hast mir Bilder gezeigt, wo man nicht einen Ablauf sieht und wenn man die Sprache nicht kennt, sowieso nicht erkennt, was da übersetzt wird. Und das hast du dann weiter bearbeitet zu einer Videoarbeit, die den Eingang bildet, wenn man in diese Ausstellung kommt. Man wird eigentlich begrüßt von einem Videoporträt einer Frau, die uns entgegenblickt und Zeichen macht, Zeichen gibt. Was ist deine Überlegung, das so an den Anfang dieser Ausstellung zu setzen?
Ja, also für mich ist das wirklich, also das mit der Begrüßung gefällt mir sehr. Als Auftakt in diesem Vorraum, bevor man diesen Schritt macht in den großen Raum. Es ist so eine Begrüßung zwischen Alltag, also Realität, und Eintauchen in die Kunst. Es ist so auch, also dieser Ort, da wo dieses Video zu sehen ist, Alice Lisa heißt es, das ist eigentlich auch so eine Schwelle, oder? Zwischen draußen und dann eben drinnen in diesem Oregano-Raum. Das finde ich jetzt für diesen Raum, das war mir gar nicht so bewusst, aber diese zwei Vorräume sind auch ganz wichtige Bereiche für diesen Raum, oder? Und das konnte ich dann so verknüpfen mit der Schwelle, eben wie die Kolons, die auf der Schwelle sind zur Straße eigentlich, in diesem Zwischenraum, wo es auch darum geht, man möchte mit den Kolams etwas Gutes, man möchte der Welt etwas Schönes zeigen, etwas Beschützendes, man wünscht es auch seine Nachbarschaft. Eben das ist eine ganze spannende, komplexe Wissenschaft natürlich. Ja.
Du hast jetzt mehrfach erwähnt, dass diese Arbeit hier temporär ist. Die dauert bis zum 5. Juli, kann man diese Ausstellung sehen. Die Kolams auf den Schwellen sind noch viel temporärer. Die verwischt es im Laufe des Tages, wenn die Leute drüber hinweggehen. Und am nächsten Tag kommt etwas Neues. Was ist die Zeitlichkeit in deiner Arbeit? Wie weit interessiert dich das?
Also fotografisch ist es natürlich wunderbar. Da war ich in Chennai und es hatte geregnet. Und diese Kolams, eigentlich regnet es nicht in Chennai im Januar, nicht? Aber es hatte geregnet, also ein paar Tropfen, nicht? Also nicht so Regen wie bei uns. Und dann lösen sich diese Kolams so auf, das war so ein fantastischer fotografischer Moment. Also Fotografie hat eben für mich schon sehr viel mit Zeit zu tun. Das ist immer noch so, ob jetzt digital oder nicht digital, analog, wie auch immer. Es ist immer noch die Optik und es ist immer noch das Mitnehmen einer Optik zusätzlich zu seiner eigenen Wahrnehmung. Da hat sich eigentlich, das ist eigentlich immer noch die Basis der Fotografie oder eben dem Zeitaspekt bezüglich dem Behalten dieses Augenblicks, wie sich dieses Kolam so sich dann aufgelöst hat in dieser Straße.
Du hast ja sehr viel fotografiert, diese Kolams, und du hast ein weiteres Projekt mit diesen Fotografien. Kannst du uns da schon etwas verraten?
Ja, es war in Madurai in einer Nacht. Da saß am Boden eine Dame und hatte eben so Heftchen dabei, nicht? So Heftchen, und ich habe die Heftchen angeschaut und ich wusste genau, ach, das sind ja genau diese Vorlagen für die Frauen, um diese Kolams eben zu lernen und auf den Boden dann zu übertragen. Und ich war dann so frei und habe die, es sind 6 oder 7, ich weiß nicht, wie sie mich wahrgenommen hat da in der Nacht, aber ich habe die dann mit, also ihr abgekauft. Und diese Vorlagen, das ist jetzt eigentlich das neue Projekt für diese Publikation, dass eigentlich diese Vorlagen Teil, eben auch Vorlage für die Publikation werden im Zusammenhang mit diesen fotografischen Bildern von mir so. Und es gibt so Marketten, das funktioniert sehr schön eigentlich in der Ablösung immer von diesem temporären Augenblick aus der Fotografie und dann aber diese Zeichnung, wo man eben auch diese Beeinflussung sehen kann, da wo dann diese Mickey Mouses und Entchen auftauchen und andere Symbole.
Also da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Im Moment freuen wir uns immer noch über deine Ausstellung hier im Bündner Kunstmuseum. Wie gesagt, bis am 5. Juli mit verschiedenen Veranstaltungen findet man auf unserer Webseite. Ich danke dir sehr herzlich, Daniela Kaiser, für diese Arbeit, die du gemacht hast im Bündner Kunstmuseum und für das Gespräch.
Auch herzlichen Dank, wirklich. Dankeschön.
Univers Privat. Der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch.